Willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckendahl und mein Gast heute ist Vera Franz vom Open Society Institute. Hallo Vera.
Hallo, hi.
Was ist das Open Society Institute?
Open Society Institute, oder auch OSI, das ist eine private Stiftung, gegründet vom Finanzier George Soros. Und sozusagen setzt sich weltweit für die Öffnung von Gesellschaften ein, also für die offene Gesellschaft ein. Dieser Begriff oder dieses Konzept ist angelehnt an Karl Popper, der ja ein Buch geschrieben hat zu offenen und geschlossenen Gesellschaften.
Worum ging es da? Nur mal kurz
zusammengefasst. Das heißt, es geht darum, um die zentrale These ist sozusagen, dass es keine letzte Wahrheit gibt, sondern dass es sozusagen die Vielfalt der Meinungen und Gesichtspunkte eigentlich das ist, was eine Gesellschaftsstruktur am besten definiert.
Und was machst du da genau beim OSI?
Also OSI als Stiftung ist eigentlich eine relativ große Stiftung. Wir haben Büros in Europa, in den USA und dann in Entwicklungsländern an die 30, 35 Büros. Und jetzt soll ich noch kurz zur Stiftung allgemein was sagen.
Ja, genau.
Also wie gesagt, wir setzen uns für offene Gesellschaften ein oder Entwicklung von offenen Gesellschaften. Und das heißt im Konkreten, wir machen sehr viel Arbeit im Bereich Menschenrechtsschutz, also Schutz von Meinungsfreiheit und anderen Menschenrechten. Wir arbeiten auch im Bereich Bildung, also das ist Schulbildung, aber auch universitäre Bildung. Dann Gesundheitswesen, hier vor allem Einschluss von marginalisierten Gruppen und schauen, dass die ein Recht auf Gesundheitswesen haben. Dann ist noch wichtig die Reform von Justizsystemen. Und dann natürlich sehr allgemeiner weitergegriffen, einfach demokratische Institutionen, Stärkung von demokratischen Institutionen, freien Medien und auch Wahlen.
Und du bist jetzt beim Information Program.
Ganz genau. Ich bin beim Information Programs, also Programs sind sozusagen Abteilungen bei OSI und ich arbeite für das Information Program. Und das Ziel des Information Program ist es, vor allem der Zivilgesellschaft, aber allgemein Bürgern in Entwicklungsländern Zugang zu Wissen zu verschaffen. Also das ist sozusagen ganz allgemeine Ziel, das wir haben und das heißt, im Besonderen dann Zugang zu Kommunikationsinfrastruktur, das ist einerseits Mobiltelefon, aber auch vor allem Internet, dann Zugang zu natürlich auch Maschinen, Computern und dann Software und dann vor allem auch Inhalten. Und sehr wichtig, wir unterstützen aber weniger jetzt sozusagen, wir würden nicht eine Gruppe unterstützen, jetzt um Computer zu kaufen, sondern wir setzen uns dafür ein, dass sozusagen Gesetze dementsprechend gemacht werden, dass mehr Menschen, Bürger, Zivilgesellschaft Zugang zu diesen sozusagen Instrumenten haben. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kauft keine Computer, sondern Politiker?
Genau, ja, nicht wirklich. Einerseits, ich gebe jetzt ein paar Beispiele, machen wir, wenn wir mit Zivilgesellschaft arbeiten, zum Beispiel halten wir Workshops, zum Beispiel im Bereich freie Software, wo wir sogenannte Source Camps, Open Source Camps halten. Gibt es Africa Source, gibt es Asia Source und dort sozusagen lernen Vertreter der Zivilgesellschaft bestimmte Umgang mit dieser Software. Das ist allerdings jetzt nicht, sie lernen dort nicht, wie man ein Word-Programm bedient, weil das kennen die und wissen die alle, sondern es sind sehr viel mehr fortgeschrittener Umgang. Das heißt, wie sie bestimmte Tools, wie zum Beispiel Blogs oder Monitoring-Systeme in ihrer Arbeit, in ihrer Advocacy-Campaigns, wie sie das da verwenden können. Und wir bringen sie damit Entwicklern von freier Software zusammen, damit eben die Entwickler von freier Software sehen, was da jetzt die Lücken sind und welche Tools sozusagen die Zivilgesellschaft braucht. Zum Beispiel, ich möchte ein konkretes Beispiel geben, das wäre Martus, das ist ein Tool, das wir entwickelt haben und das, ganz genau, ja, und das ist eben speziell für Menschenrechtsaktivisten gemacht und erlaubt diesen Aktivisten, die Fälle von Menschenrechtsverletzungen zu registrieren, auf ihrem Computer zu organisieren und dann vor allem, und das ist das Wichtigste an Martus, diese Daten, die sie da speichern, außerhalb des Landes eine Sicherungskopie abzulegen. Und das ist wichtig, weil diese Menschenrechtsaktivisten oder ihre Büros sehr oft auch von der Polizei durchsucht werden oder Computer mitgenommen werden. Und sozusagen dieses Tool ermöglicht diesen Menschenrechtsaktivisten auf eine sehr einfache Weise, und das ist sehr wichtig, ihre Daten sicher abzuspeichern außerhalb ihres eigenen Landes.
Und was ist jetzt mit Politiker kaufen?
Genau, das machen wir nicht. Aber ein anderes Beispiel im Bereich eben von Gesetzgebung. Zum Beispiel in Afrika ist der Preis für Zugang zu Internet unglaublich teuer. Also wenn man zum Beispiel in Südafrika sitzt, sind die Preise für Internetzugang also um ein Vielfaches höher als in Europa. Gleichzeitig ist natürlich das Bruttoinlandsprodukt in Südafrika viel niedriger als in Europa. Und hier, und das hängt damit zusammen, dass sozusagen die Telekom-Infrastruktur noch monopolisiert ist oder auch, wenn sie privatisiert wird, noch nicht wirklich liberalisiert ist. Und dadurch werden die Preise also künstlich hochgehalten. Dafür suchen wir natürlich in den Gesetzgebungsbereich einzugreifen, aber noch viel wichtiger in die Regulierung. Ja, also weil zuerst gibt es ein Gesetz, aber das Gesetz muss implementiert werden und da gibt es den Telekom Regulator und der muss da diesen Markt natürlich, den Wettbewerb im Markt regulieren und da arbeiten wir mit zum Beispiel ICASA, das ist die Regulierungsbehörde für Kommunikation und Telekommunikation in Südafrika zusammen und versuche mit ihnen eben die richtigen Regulierungsentwürfe zu entwickeln, damit der Markt, oder wir unterstützen Experten, die mit ihnen zusammenarbeiten.
Und was macht ihr in Europa?
Wir haben jetzt auch, wir haben in den vielen vergangenen letzten Jahren uns vor allem auf Entwicklungsländer konzentriert und Transformationsländer, das heißt eben hier kommunistische Welt, und haben jetzt seit Anfang dieses Jahres eine Stiftung in Europa, also eine Europa-Stiftung, die sich auf Europa konzentriert. Das ist vor allem eine Reaktion jetzt auch auf die Tatsache, dass Soros sehr enttäuscht ist, wie in den letzten Jahren die Politik in Amerika gelaufen ist. Er hatte gehofft, dass Amerika sozusagen als Vorbild herhalten kann für Demokratisierung in dieser Welt, für mehr oder offenere Gesellschaften. Das hat leider jetzt nicht so geklappt und deswegen sagt er jetzt, also Europa kommt ja eine jetzt einfach sehr wichtige Rolle zu und deswegen haben wir jetzt eine Stiftung in Europa gegründet und diese Stiftung macht im Moment noch vor allem zwei Dinge. Einerseits Integration von europäische Integration, aber mehr hin in Bezug auf muslimische Gesellschaften in Europa, also interkulturelle Kommunikation und Verständigung. Und zweitens europäische Außenpolitik. Und zu diesem zweiten Block werden wir im Herbst ein größeres Projekt publizieren und vorstellen, aber so vorerst möchte ich dann noch nicht so viel verraten.
Und im Bereich digitale Gesellschaft in Europa?
Bin ich auch sehr aktiv, weil es natürlich so ist, also ich persönlich bei OSI arbeite im Bereich Internetpolitik und arbeite da in Entwicklungsländern, aber eben auch in Europa. Und der Grund ist der, wenn es zum Beispiel um geistiges Eigentum geht oder um Gesetze, wie man eben Urheberrecht reguliert, dass da natürlich die Europäische Union ihre Direktiven entwickelt. Und was wir sehen, dass diese Direktiven sehr oft von Entwicklungsländern als sogenannte Vorlagen benutzt werden und die das einfach dann kopieren. Und deswegen sozusagen sind wir aktiv in Europa. Und hier ein konkretes Beispiel, wir unterstützen das Büro der Electronic Frontier Foundation in Europa und was IFF hier in Europa macht, ist in Brüssel präsent sein und wenn immer es eine Direktive gibt oder eine Policy-Entwicklung allgemein zum Thema Internetpolitik, das kann Privacy sein, das kann geistiges Eigentum sein, das kann freie Meinungsäußerung sein im Internet, dann sozusagen sind die präsent in Brüssel und versuchen diese Entwicklung der Direktive zu beeinflussen und versuchen ein Gegengewicht sein zu den Lobbyisten, die Industrie vertreten.
Aber so am einflussreichsten war der in letzter Zeit bei der WIPO.
Genau, also da haben wir eigentlich seit 2003, 2004 haben wir ein großes Augenmerk auf WIPO gelegt. Und WIPO war noch im Jahre 2003, also WIPO ist eine UN-Organisation, die bindende Verträge, internationale Verträge im Bereich geistiges Eigentum entwickelt. Das heißt, die werden von allen Mitgliedstaaten dann implementiert und sind sozusagen bindendes Gesetz. Und die WIPO, die war vor noch 3, 4 Jahren in den Händen der Industrie. Und wenn ich Industrie sage, dann meine ich nicht die ganze Industrie, sondern vor allem zum Beispiel Hollywood, die Musikindustrie, die Pharmaindustrie, Microsoft und andere. Und dementsprechend hat WIPO natürlich internationale Verträge abgeschlossen, die die Interessen dieser Industrie repräsentiert. Und das haben wir gesagt, das ist ein Problem und haben seitdem Zivilgesellschaft unterstützt, um diese Verträge zu beeinflussen. Diese Zivilgesellschaft hat inzwischen auch Koalitionen mit anderen Industrierepräsentanten sozusagen entwickelt, wie zum Beispiel IBM, Sun, teilweise AT&T, Hewlett-Packard. Und es ist, glaube ich, im Moment, wir können von einem großen Erfolg sprechen, weil das konkrete Beispiel, also im Jahre 2003 haben wir bei WIPO angefragt, ob sie eine Konsultation zum Thema freie Software organisieren würden. Und dann haben sie uns das zuerst zugesagt und wir waren sehr froh darüber. Und dann nach einer Woche haben sie Bescheid gegeben, na, das geht doch nicht, weil es ist nicht Teil des Mandates von WIPO, über freie Software zu sprechen. Und wir haben dann herausgefunden, dass sozusagen hinter den Kulissen Microsoft interveniert hat und WIPO sozusagen abgeraten hat oder wenn nicht verboten hat, dieses Meeting zu halten, diese Konsultation. Und das war eine Realität 2003 und inzwischen, das ist eben, glaube ich, der große Erfolg. Also über die Jahre hat Zivilgesellschaft sehr stark daran gearbeitet, eben die Institution zu verändern, die Themen, die Debatten, WIPO zu verändern und dort vor allem sozusagen die Institution zu verändern im Sinne von sagen, WIPO ist nicht hier, um geistiges Eigentum zu stärken, sondern ist hier, um geistige Aktivität zu fördern. Ja? Und das ist ein Unterschied. Und manchmal ist das geistige Eigentum das ein Instrument, um geistige Aktivität zu fördern, aber manchmal sind es andere Instrumente. Und im Bereich der freien Open Source Software, im Bereich von Wikipedia sind das eben alternative Lizenzen oder die Creative Commons Lizenz. Und sozusagen der Erfolg dann war, dass wir in diesen Jahren eben daran gearbeitet haben, WIPO, sozusagen das Mandat von WIPO zu verändern. Und vor 2 Tagen hat WIPO dann beschlossen, dass sozusagen der Begriff Access to Knowledge Teil des Mandates von WIPO ist. Unter Access to Knowledge fällt vieles, was wir sozusagen als Alternative, erstens einmal ein balancierteres geistiges Eigentum, also Regime vom geistigen Eigentum verstehen. Also das heißt kürzere Laufzeiten und so weiter und so fort, genau. Aber auch eine Aufmerksamkeit der offenen Modelle der Wissensentwicklung oder Produktion, wie zum Beispiel freie Software, wie Wikipedia, Genome Project und viele andere. Und das ist jetzt sozusagen offiziell Teil des Mandates von WIPO. Und ich glaube, das ist ein erster großer Erfolg. Was ich noch sagen möchte, also wir sind einerseits sehr froh darüber, aber natürlich ist es jetzt auch so, dass die Industrievertreter verstanden haben, dass sie jetzt ihre Verträge bei WIPO nicht mehr unbedingt mit Erfolg durchboxen können und sie natürlich in andere Foren abwandern. Und das sind vor allem die bilateralen Handelsabkommen, ganz genau zwischen USA und Entwicklungsländern oder zwischen EU und Entwicklungsländern. Und da sind in diesen Handelsabkommen jetzt eben immer Kapitel zu geistigen Eigentum drin, die wir natürlich nicht unterstützen und die sehr restriktiv sind. Also es ist irgendwie immer so, ich glaube, wir haben Erfolge und wir schaffen es ganz im Allgemeinen, die Art und Weise, wie wir das Eigentum von Wissen regeln in unseren Gesellschaften zu verändern und hier ein Verständnis einzubringen, dass eine, wie man sagt im Englisch, maximalist approach to IP protection, dass sozusagen das nicht immer das Richtige ist und genau, von geistigem Eigentum nicht immer das Beste ist. Und das haben wir jetzt sozusagen, diese Message ist irgendwie angekommen, diese Botschaft. Aber es ist auch so, dass die Industrie natürlich ihren Kampf nicht aufgegeben hat und einfach auch da, weil sie einfach, wie man sagt, Formshifting betreibt. Das heißt, wenn sie ein Forum nicht mehr kontrollieren, dann ins nächste Forum abwandern.
Wie reagiert ihr darauf?
Ja, es ist irgendwie sehr schwierig, weil diese bilateralen Handelsabkommen laufen irgendwie hinter geschlossenen Türen. Also wir haben auch große Schwierigkeiten, da an die Entwürfe dieser Handelsabkommen ranzukommen. Das ist alles, also ist alles außerhalb des demokratischen Prozesses. Und die werden dann oft durch Zufall irgendwie oder weil jemand jemanden kennt, dann doch ans Licht gebracht. Und dann versuchen wir dem Entwicklungsland da irgendwie noch zu unterstützen. Aber ist natürlich auch das Verhältnis, also wenn die USA mit zum Beispiel Peru verhandelt über in einem Abkommen, wo nicht nur Geisteseigentum das Thema ist, sondern auch der Zugang für Peru oder für Perus Landwirtschaft zum amerikanischen Markt, ist das natürlich eine sehr schwierige Verhandlungssituation. Aber was wir versuchen, ist einfach, wir haben in diesen Formen, wo das Machtgleichgewicht so unterschiedlich ist, nicht sehr viele Chancen. Man kann vielleicht einiges gut machen oder das Schlimmste verhindern. Aber was unsere Strategie ist, ist vielmehr wirklich im Großen sozusagen die Idee zu verändern und dann auch natürlich Gesetze, wie wir mit dem Eigentum von Wissen umgehen, wie wir das regulieren. Und ein Beispiel ist eben der Medical Price Fund. Also das ist eine sehr große Idee, die sehr wichtig ist für Zugang zu Medikamenten. Und die Idee hier ist, dass wir sozusagen den Markt für Entwicklung und Forschung im Bereich Medikamente trennen vom Markt für Produkte für Medikamente. Und das heißt, dass wir dann in diesem Falle mit diesem Modell Patente durch Preise ersetzen würden. Also Preise nicht im Sinn jetzt von Kosten, sondern von einen Award, also eine Auszeichnung, genau, eine finanzielle. Ja. Und wenn man das so durchsetzt, dann das Resultat von dieser großen Idee wäre natürlich, dass Medikamente als Generika-Markt zugänglich waren und natürlich dementsprechend preisgünstig. Ja. Und das sind irgendwie große Ideen, die wir jetzt einmal versuchen, da verständlich zu machen. Und es ist eigentlich eine Revolution, vor allem wenn man mit der Pharmaindustrie spricht und sagt, wir wollen Patente abschaffen, dann gibt es da einen großen Widerstand. Aber zum Beispiel im Bereich der Medikamente oder der Krankheiten, die vor allem in Entwicklungsländern sehr stark vertreten sind, zum Beispiel River Blindness oder Malaria oder so, wo es eigentlich sehr wenig Innovation gibt, da erkennt auch die Pharmaindustrie an, dass es neue Modelle braucht und dass vielleicht das Patentmodell, das gängige oder zurzeitige Modell des geistigen Eigentums nicht wirklich effizient ist, weil es weder die Innovation produziert, die wir brauchen, noch die Medikamente zu einem Preis, der für Menschen in Entwicklungsländern eben annehmbar ist.
Letzte Frage, wie hoch ist das Budget?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt publik ist und so. Ich würde mal sagen, es ist eine sehr große Stiftung. Und wir machen vor allem also jetzt einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Also es geht immer um sozusagen Politik im weitesten Sinne, jetzt nicht Parteipolitik, aber einfach um, ich würde sagen, Vielfalt der Meinungen und einfach die Möglichkeit, allen Menschen zu geben, ihre eigene Meinung, ihre eigene Weltvorstellung, Weltanschauung auszudrücken. Also das ist sozusagen der Grund und wir haben da sehr viele verschiedene Aktivitäten, sehr viele Büros und wir haben an die 400 Mitarbeiter Und ein großer Teil dieser Mitarbeiter hat Budgets, die sie dann auch natürlich in Form von Grants oder von Projektunterstützungen da rausgeben. Also ja, so viel dazu.
Ja, dann okay. Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg.
Ja, danke. Alles Gute.